dieser Ruf nach der Wahrnehmung der, um mal die Abkürzung zu nennen, die CSA, also diese freiwillige Unternehmensverantwortung für die Gesellschaft und fürs Unternehmen, diesem Ruf, den müssen sich die landwirtschaftlichen Unternehmen stellen. Und das scheint für die Agrarbranche noch ein etwas fremder Gedanke zu sein. Also
hallo und herzlich willkommen zu Jens mit Nachhaltig. Schön, dass du wieder dabei bist und unsere Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Mittelstand begleitest. Heute ist es eine ganz besondere Folge. Wobei, ja, besonders sind die eigentlich immer. Aber heute gehen wir aus dem Mittelstand so ein bisschen raus und gehen erstmalig in die Landwirtschaft rein. Ich finde es ganz spannend. Ich meine, ich habe ja schon mal hier und da durchblicken lassen, dass ich selber vom Land komme und irgendwie auch vom Bauernhof. Und wir werden heute halt über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sprechen, mit einer Expertin natürlich wie immer. Und wir haben eine angehende CSA-Managerin gleich, mit der wir sprechen werden. Und es ist vielleicht deshalb auch so spannend, weil die Landwirtschaft ja ganz anders nochmal vom Thema Nachhaltigkeit betroffen ist. Zum einen, ja, wird es einige Betriebe geben, die halt auch berichtspflichtig werden. Das sind vielleicht aber gar nicht mal so viele, aber dennoch sind sie irgendwie in der Nachhaltigkeitsberichtspflicht in der Kette mit drin. Das wird später noch ein bisschen deutlicher. Auf der anderen Seite merken ja gerade die Landwirte schon heute, was Klimawandel bedeutet und müssen sich auf Veränderungen einstellen. Pflanzen wachsen vielleicht nicht mehr so oder anders als gedacht. Und spätestens seit der Folge mit Katja wissen wir ja auch, was wie wichtig das Thema Biodiversität ist und warum es ja Bienen braucht für den Appleboy oder halt auch für ganz andere Dinge. So, und ihr merkt, ne, ich rede mich so langsam ein bisschen warm, aber bevor ich hier gerade gleich wieder so gefährliches Halbwissen verbreite, freue ich mich auf unsere Expertin, nämlich auf die Rita Zapf. Die holen wir jetzt direkt dazu. Hallo Rita, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen dürfen. Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen mal kennengelernt und ich weiß, dass du irgendwie in der Landwirtschaft unterwegs bist und da eine ganze Menge zu erzählen hast. Da bin ich total gespannt, ja genau, wie du bist und was du so genau machst. Und ja, am besten stellst du dich einmal selber vor.
Ja, sehr gern, Jens. Freue mich auch. Also mein Name ist Rita Zapf. Ich arbeite zurzeit als Agrar- und Umweltwissenschaftlerin in einem unabhängigen Institut, das Zahlen und Fakten für die Landwirtschaft erarbeitet und bereitstellt, sowohl für die Praxis, aber auch für die Politik.
Okay, und jetzt arbeitest du in so einem Institut. Da kommt euch die Frage auf, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit oder? Wieso hast du dich denn entschieden? Ja, wir haben uns ja kennengelernt in der Ausbildung zum Nachhaltigkeitsmanager, also zum CSR-Manager, Managerin. Genau. Mhm. Was hat dich denn bewegt, das zu tun?
Ja, ich bin seit meinem Studium, ich habe Geoökologie, also Umweltwissenschaften studiert, immer wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, habe mich auch mehrjährig mit den Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zunächst befasst und dann später haben wir Systeme evaluiert, mit denen die Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Unternehmen bewertet werden kann. Also Nachhaltigkeit war einfach immer wieder ein Thema in meiner beruflichen Tätigkeit. Mhm. Und in den letzten Monaten wird ja aufgrund des Green Deals und der Folgegesetzgebung, die da immer mehr deutlich wird, die Forderung nach Nachhaltigkeit ein zentrales Thema in der Unternehmensstrategie, auch in der Agrar- und Ernährungsbranche. Und das hat mich dann bewogen, dass ich mich so diesem Thema CSR, Nachhaltigkeit, auch von der Seite der Unternehmensführung nähere. Und deswegen bin ich gerade dabei, einen halbjährigen Zertifikatskurs da bei der IHK Nürnberg zu machen mit dem Abschluss CSR-Managerin.
Muss ich mal blöd nachfragen, vielleicht ist das auch ein bisschen indiskret und falls ja, dann verbiete mir den Mund. Aber ich habe so, in meiner Wahrnehmung ist immer so, das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, ja, das ist was von der jungen Generation, das ist ein Trendthema, das sind alle diese Millennials und die Gen Z, die danach ruft. Wenn du jetzt sagst, du hast da schon ein Studium gemacht, ja, also Gen Z würde ich dich nicht mehr einstufen. Also es ist ein Thema, das vielleicht auch schon ein bisschen länger in der Welt ist. Ja, liege ich da richtig und wie kam es, also war das damals auch schon so groß?
Du legst richtig, ich habe tatsächlich im letzten Jahrtausend studiert Und das war tatsächlich gerade die Zeit, in der das Thema Nachhaltigkeit aufgekommen ist. Also Rio war ungefähr zeitgleich mit meinem, also die Konferenz der
UNO. Die Klimakonferenz in Rio, stimmt. Ich genau. erinnere mich auch an ein großes Event und dann ist doch nicht so viel passiert wie
gehofft. Genau. Ja, das war aber das zentrale Event, bei der einfach diese Strategie der nachhaltigen Entwicklung eigentlich formuliert worden ist. Und ja, also das ist, seitdem ist es da, aber das war so im Untergrund immer so und ist jetzt erst in den letzten Monaten so richtig nach oben gekommen und nimmt jetzt richtig Fahrt auf.
Jetzt mal ganz spannend, weil also viele erzählen, das kommt jetzt, das ist jetzt alles ganz neu und es hat sich jeder neu ausgedacht, nee, so ein Käse, das gibt schon ewig. Und naja, wenn man mal in die Geschichte reinguckt, ja eigentlich noch viel länger als Rio. Aber wir wollten ja jetzt nicht über die Geschichte der Nachhaltigkeit sprechen und über die frühen Vorfahren zurückgehen, sondern das eigentliche Thema ist ja die Landwirtschaft. Oder halt, jetzt muss ich aber korrekt sein, es geht um die Agrar- und Ernährungsbranche. So ist es, glaube ich, korrekt. Mhm. Gucken wir mal drüber. Ja, du nix, perfekt. Ja. Okay, also natürlich die spannende Frage, ne? Warum ist das Thema Nachhaltigkeit genau für die Landwirtschaft? Oh. Also wenn ich Landwirtschaft sage, dann meine ich Agrar- und Ernährungsbranche. Landwirtschaft ist halt so umgangssprachlich drin, lesen wir bitte nach. Ja, also spielt eine große Rolle, aber ja, was ist da los?
Das Problem, dass zwar in Deutschland die Landwirtschaft zusammen mit der Forst- und Fischerei zwar nur nicht mal 1% zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, aber die Hälfte der Fläche in Deutschland, also fast 17 Millionen Hektar, die wird landwirtschaftlich genutzt, also um Menschen und Tiere zu ernähren und Rohstoffe zu gewinnen. Und die Landwirtschaft ist einerseits ein Leidtragender des Klimawandels, also sie steht vor riesigen Herausforderungen. Wir wissen es, zu wenig Niederschläge, extreme Hitze, immer wieder Starkregen und andere extreme Wetterereignisse. Und gleichzeitig ist die Landwirtschaft zusammen mit den Landnutzungsänderungen, also zum Beispiel Bearbeitung von organischen Böden, ein ganz nennenswerter Treibhausgasemittent und ein Treiber des Artenverlusts. Das heißt, sie ist gleichzeitig großer Leidtragender und ich sage jetzt mal, sie kann einen wahnsinnig großen Anteil zur Eindämmung vom Klimawandel und Artenverlust beitragen. Also sie ist auch ein ganz großer Hebel. Deswegen ist die Landwirtschaft so ein wesentlicher Faktor, wenn man eine nachhaltige Entwicklung erreichen möchte.
Ja, das ist schon spannend, ne? So dieses Verhältnis, Bruttoinlandsprodukt, was die Landwirtschaft beiträgt und was der Rest macht, wenn man das prozentual ausdrückt. 1%, hast du ja gesagt, das ist ja fast nichts. Also das findet man in den Statistiken kaum wieder, wenn man da drauf schaut. Und auf der anderen Seite, wenn ich hier aus Hannover ein bisschen aus der Stadt rausfahre, sehe ich halt die riesigen Länder, Wiesen, Felder. Das ist total schön, mega idyllisch alles. Also so ein bisschen Bilderbuchlandschaft, wenn man weiß, in welche Richtung man zur Stadt hier fahren muss. Ich vermute, bei dir in Bayern ist es nicht viel anders. Wahrscheinlich noch viel schöner in Bayern.
Natürlich.
Ein paar mehr Berge. Genau. Da ist ja eigentlich die Frage, warum man eigentlich, wenn man die Landwirtschaft davon ja auch direkt betroffen ist, warum man da keine offenen Türen einrennt, wenn man das Thema Nachhaltigkeit vorhängt. Weil ich glaube, dass man keine offenen Türen einrennt, so wie ich das von der Ferienliebe her liebst oder so.
Ja, das erlebt man ja tatsächlich, wenn man die Zeitung aufschlägt und in die Medien guckt. Das ist das Problem, dass neben diesen Herausforderungen, die das Klima bringt, also die das Klima auf dem Feld bringt oder auch im Stall, sehen sich die Landwirtinnen einfach noch mit vielen anderen Herausforderungen konfrontiert. Also sie haben einfach diese wachsenden Vorschriften des landwirtschaftlichen Fachrechts, sie haben einen immer mehr steigenden Dokumentationsaufwand, unter anderem im Zusammenhang mit den Agrarsubventionen, auf die die Branche ja angewiesen ist. Und dazu noch eine extrem fragile wirtschaftliche Lage. Landwirtschaftliche Betriebe haben einen so geringen Einfluss auf die Preisgestaltung ihrer Produkte wie kaum eine andere Branche. Das macht man sich oft nicht bewusst. Also das ist nicht vergleichbar mit anderen Unternehmen.
Das heißt, Nachhaltigkeit wäre für die Landwirtschaft, wenn ich das und korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch zusammenfasse, einfach eine weitere Bürokratiehürde, die man nehmen muss in der eigentlichen Arbeit, bei einer geringen Marge, wo man dann auch gar keinen Bock drauf hat. Es war schon ein muntes Wort.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das ist aus der Not heraus tatsächlich die Situation in ganz vielen Betrieben.
Ja, ist eigentlich sehr schade, ne, wenn man so ein bisschen das typische das Bild, was uns die Werbung so malt, oder vielleicht mit dem, ich habe mich auch schon mehrfach hier geoutet, dass ich auf dem Bauernhof groß geworden bin, das war alles noch relativ idyllisch. Also so ein bisschen so wie im alten Heimerfilm, da standen ein paar glückliche Kühe auf der Wiese. Also ich gehe davon aus, dass sie glücklich waren, die sahen zumindest für mich so aus. Und man hat sich sehr naturverbunden gefühlt, aber das ist wahrscheinlich auch längst nicht mehr das, was eigentlich Landwirtschaft für viele ist. Oder die Realität ist wahrscheinlich eine andere.
Also diese große Naturverbundenheit ist auf jeden Fall noch vorhanden. Also das will ich keinem Landwirt, keiner Landwirtin absprechen.
Ich mag es eigentlich auch mal Vater nicht absprechen wollen. Sorry.
Ja.
Also das ist weiter da, aber nicht machbar. Oder? Für mich ist es im Kopf immer eine riesige Diskrepanz.
Es ist ein zu viel der Anforderungen momentan. Also wenn man jetzt eine Stellenbeschreibung für Landwirtschaft erfragen würde, da würde als allererstes einfach Nahrungsmittelproduktion stehen. Das ist sozusagen das Kerngeschäft. Aber gleichzeitig ist die Landwirtschaft im Mittelpunkt von gesellschaftlichen Debatten und Forderungen. Da gibt's eben diese gesellschaftliche Erwartung an eine umweltverträgliche, ressourcenschonende Landwirtschaft, an tiergerechte Landwirtschaft mit gesunden Produkten. Und die Rufe nach einem Mehr an einem verantwortungsvollen Handeln zum Wohl der Gesellschaft, die werden einfach immer stärker. Und das ist was extrem auf der Branche lastet, also auf dem einzelnen Menschen lastet. Und dieser Ruf nach der Wahrnehmung der, um mal die Abkürzung zu nennen, die CSA, also diese freiwillige Unternehmensverantwortung für die Gesellschaft und fürs Unternehmen, diesem Ruf, den müssen sich die landwirtschaftlichen Unternehmen stellen. Und das scheint für die Agrarbranche noch ein etwas fremder Gedanke zu sein. Also für die landwirtschaftliche Community ist es, glaube ich, irgendwie, die tun sich da noch schwerer als Unternehmen anderer Branchen. So nehme ich das wahr. Und das liegt ganz bestimmt eben auch an der Betriebsstruktur. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es sind oft Ein-Mann-Betriebe oder Ein-Frau-Betriebe, da ist die Außenwirtschaft und die Tierhaltung und die Unternehmensführung, also die Büroarbeit, von einer Person zu bewältigen. Da gibt's keine Strategieabteilung, da gibt's keinen Compliance-Beauftragten. Also das ist oft kein proaktives Handeln möglich, sondern oft nur ein Reagieren. Vielleicht am ehesten noch vergleichbar zu kleinen Handwerksbetrieben. Also ich muss das einschränken. Das ist, man darf wie immer keine Pauschalaussagen treffen. Mhm. Es gibt auch andere landwirtschaftliche Betriebe. Es gibt sehr wohl große, sehr strategisch ausgerichtete Betriebe. Es gibt gerade in den neuen Ländern auch Genossenschaften mit sehr vielen Arbeitskräften. Aber ich würde mal sagen, das Gros der Betriebe lässt sich ganz gut beschreiben, wie ich es vorhin beschrieben habe.
Okay. Das ist jetzt die Frage, ob sich das verändert, weil es gibt ja jetzt jede Menge Gesetzgebung, ne? Also den CSRD und so weiter, die ja jetzt für viele Unternehmen dabei ist. Landwirtschaft hat sicherlich noch viel, viel mehr Auflagen. Geht denn diese ganze neue Gesetzgebung überhaupt die ganzen bäuerlichen Unternehmen treffen? Kommt das überhaupt durch?
Kann man mit einem klaren Jein beantworten. Also die landwirtschaftlichen Unternehmen, die sind ja in der Regel Kleinstunternehmer und sind damit nicht direkt nachhaltigkeitsberichtspflichtig gemäß dieser von dir angesprochenen CSRD.
Ja, stimmt, 250 Mitarbeiter dürften wenig landwirtschaftliche Betriebe haben.
Ja, genau, also Kleinstunternehmer in der Regel. Und für die wenigen landwirtschaftlichen Unternehmen, die ab 2026 berichtspflichtig sind, weil sie zu den kapitalmarktorientierten kleinen und mittleren Unternehmen zählen, also das sind nur sehr wenige, für die ist die Entwicklung des spezifischen Standards für den Sektor Landwirtschaft seitens der EU aktuell ausgesetzt. Also das ist verschoben auf 2026, also ruht im Grunde völlig, also diese Entwicklung.
Die wenigen müssen sind befreit. Also es
die halt, sind, also da ruht die Arbeit momentan seitens EU. Also da ist noch sehr viel im Unklaren. Genau, also das ist die eine Sache, dass sie im Grunde, weil in der Regel Kleinstunternehmen gar nicht betroffen sind, aber indirekt wird die Nachhaltigkeitsberichtspflicht auch die landwirtschaftlichen Unternehmen treffen oder trifft sie zum Teil jetzt schon. Zum einen, wenn die Unternehmen Fremdkapital benötigen, also wenn sie Geld von der Bank brauchen, zum Beispiel für einen neuen Stall oder neue Maschinen, also bei einem Vertragsabschluss mit einer Bank oder auch mit einer Versicherung, da werden die Unternehmen zunehmend mit den Anforderungen konfrontiert, einen Nachweis für ihre Nachhaltigkeit, ihre Wirtschaftsweise liefern zu müssen.
Das ist dann die EU-Taxonomie, richtig?
Ja, genau. EU-Taxonomie, die soll ja dafür sorgen, dass die Finanzströme in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Und die Taxonomie ist für die Landwirtschaft selber zwar aktuell noch nicht relevant, aber es greifen jetzt für die Landwirtschaft zwei Hebel, nämlich die CSRD mit ihrer Berichterstattungspflicht für die Bank. Also die Bank muss ab 2026 berichten, wie ihr Nachhaltigkeitsprofil inklusive CO2-Fußabdruck der Bank und ihres Kreditportfolios ist. Also das heißt, das Risikomanagement der Bank verlangt, dass sie für jeden Kredit den landwirtschaftlichen Betrieben nicht nur gemäß seiner Bonität bewertet, sondern auch gemäß seines Nachhaltigkeitsprofils einstuft. Das hat in den letzten Monaten zu viel Wildwuchs geführt. Da hat mancher landwirtschaftliche Betrieb, wenn er bei mehreren Banken war, da mehrere Fragebögen gekriegt, die er ausfüllen sollte. Und jetzt hat Anfang des Jahres unter der Federführung von der Landwirtschaftlichen Rentenbank ist da ein Fragebogen entwickelt worden von allen oder von vielen Banken gemeinsam. Also die haben sich da geeinigt und der wird jetzt den landwirtschaftlichen Unternehmen vorgelegt, wenn sie zum Beispiel Kredite beantragen. Und anhand dieses Fragebogens will dann die Bank eine grobe Einschätzung der Nachhaltigkeitskriterien, des Nachhaltigkeitsstatuses vornehmen. Das ist der eine Punkt, der eben auf die landwirtschaftlichen Unternehmen zukommt. Der andere, der zweite Hebel, ist, dass die landwirtschaftlichen Unternehmen ja Zulieferer für CSRD-pflichtige Unternehmen sind. Also wenn man die Lieferkette aufwärts anschaut, sie sind Zulieferer für Molkereien, für Mühlen, Brauereien, Schlachthöfe, Agrarhandelskonzerne. Und diese Konzerne, also Konzerne der Lebensmittelindustrie, gehören oft eben zu den großen Unternehmen, die bereits ab 2025 nachhaltigkeitsberichtspflichtig werden. Und diese großen Unternehmen müssen dabei auch berichten über den Ausstoß von Treibhausgasen. Also sie müssen eine Treibhausgasbilanz oder auch CO2-Fußabdruck genannt berechnen. Und sie müssen dann auch Ziele zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen formulieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ja, und dieser Treibhausgasausstoß, der wird erfasst für drei Kategorien. Also das sind zum einen Scope 1 und Scope 2, die direkten Emissionen dieser Lebensmittelkonzerne aus Verbrennung oder aus dem Fuhrpark oder aus den Emissionen für Stromerzeugung, Wärmeerzeugung. Und dann gibt es noch den Scope 3, also die dritte Kategorie, die umfasst alle indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette des Unternehmens entstehen. Und hier kommen also die landwirtschaftlichen Betriebe ins Spiel. Das heißt, für ihren Scope 3 versuchen zum Beispiel die Molkereien festzustellen, wo sie die Emissionshotspots in ihrer Lieferkette haben. Also sie wollen die Ressourcen, Energierisiken ihrer Zulieferer feststellen. Sie wollen feststellen, welche Zulieferer Vorreiter sind und welche Nachzügler sind. Und weil es ja um ihre eigene Treibhausgasbilanz geht, wollen sie natürlich versuchen, dass ihre Zulieferer, also die Milchbauern, möglichst wenig Treibhausgase emittieren, weil ja letztlich dann die Molkereien ihren Kopf hinhalten müssen, weil es ja in die Treibhausgasbilanz der Molkereien einfließt. Genau, sie versuchen das dann, wie so oft, durch finanzielle Lenkung. Also sie versuchen erstmal Daten zu kriegen von den Milchbauern, indem das passiert oft, indem sie einen kleinen Bonus zahlen, wenn die Milchlieferanten Daten liefern, die helfen, die Treibhausgasbilanz zu berechnen. Und oft wird es dann noch verknüpft mit einem Benchmarking, dass also dann die verschiedenen milchliefernden Betriebe sehen, wie gut oder schlecht sie sind, um so ein bisschen Ehrgeiz da, ja, dass sie ein bisschen Ehrgeiz entwickeln, also dann nicht immer der Schlechteste zu sein im Vergleich mit ihren Nachbarmilchbauern. Das ist so das Vorgehen.
Danke, dass du es so geschildert hast. Das klingt ja jetzt schon ganz schön komplex für so einen kleinen Milchbauern. Ich als Kunde hätte gerne einen Joghurt, der irgendwie nachhaltig produziert ist, wo ein glaubhaftes, belastbares Siegel drauf ist oder ein Statement, das auch wirklich echt ist und kein Greenwashing. Und das bedeutet, dass die Molkerei dann an den Bauern geht und sagt, ich brauche aber jetzt von dir hier für meinen Scope 3. Also das ist ja, Scope 3, ja, schon ziemlich, für die Molkerei, die kriegt das hin, die ist, glaube ich, groß genug, dass sie die CSRD so tief durchgeht und bis zum Scope 3 reinkommt und solche Sachen dann berichtet, wobei die sicherlich auch schimpfen werden über die Bürokratie, wenn wir mit denen sprechen würden. Aber das dann an den Bauern zu geben, das ist schon, ich meine, da sind die zwar befreit, also du hörst mich gerade laut denken, da sind die zwar befreit von der ganzen Reporting-Direktive, werden aber trotzdem in Haft genommen über die Molkerei, die erwartet, dass sie berichten. Und schon sieht der kleine Landwirt oder der kleine Milchbetrieb sich ja herausgefordert, die CO2-Werte zu berechnen für seine Milchproduktion.
Also die CO2-Werte muss er selber nicht berechnen, also er muss quasi nicht selber eine Treibhausgasbilanz erstellen. Die Molkereien, also diese großen Molkereien, die das betrifft, die verlangen tatsächlich von den Landwirten nur Daten, die auch liefern können, also die sie sowieso in ihren Unterlagen haben. Und die Berechnungen werden dann von den Molkereien durchgeführt. Also kein Milchviehbauer muss jetzt nach irgendwelchen Emissionsfaktoren suchen oder so. Sie müssen nur Zahlen liefern zur Fütterung, zum Futtermittelanbau, zur Stall, ja, die Gegebenheiten des Stalls oder die Art der Heizung oder der Energiezufuhr. Also Daten, die der Landwirt tatsächlich schon hat, aber natürlich ist es Mühe, macht es Aufwand. Also das ist unbestritten.
Okay, ich verstehe, weil die CO2-Berechnung, wenn man sich da mal reingearbeitet hat, dass da denkt man, man ist über den Nachhaltigkeitshügel der Frustration drüber weg, wenn es ums Reporting geht und dann stößt man auch das CO2-Thema. Juhu.
Genau.
Gibt es denn tatsächlich schon landwirtschaftliche Unternehmen, die wirklich so einen Bericht schreiben? Und wenn sie es ein bisschen machen müssen, sind einige schon den ganzen Schritt gegangen? Kennst du welche?
Das hat mich interessiert, deswegen habe ich da mal recherchiert. Also es gibt ja den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das ist eine Unterstützung, die kleinere Unternehmen unterstützen, die einen Nachhaltigkeitsbericht machen wollen. Das ist auch ein Standard, eine Vorgabe, wie das gemacht werden kann. Und beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex gibt es auch eine Datenbank. Dort kann man sehen, ob da schon Unternehmen gemäß DNK berichtet haben. Und da ist tatsächlich kein landwirtschaftliches Unternehmen dabei. Also hat sich zumindest entlang dieses DNK-Standards hat noch keiner einen Bericht gemacht. Es ist zwei Handvoll Lebensmittelhersteller sind zu finden, aber keine landwirtschaftlichen Unternehmen. Interessanterweise ist mir neulich allerdings der Nachhaltigkeitsbericht von einem riesigen russischen Agrarkonzern in die Hände gefallen. Ecosem, das ist ein Agrarkonzern, der von einem Deutschen gegründet worden ist und geführt wird. Und Ecosem hat tatsächlich zwei Nachhaltigkeitsberichte schon erstellt, und zwar nach diesem anspruchsvolleren GRI-Standard, also das ist dieser Global Reporting Initiative Standard. Genau, das ist aber tatsächlich das Einzige, was mir an Nachhaltigkeitsberichten von landwirtschaftlichen Unternehmen bis jetzt in die Hände gefallen ist. Ich habe allerdings auch noch nicht tiefer recherchiert.
Okay, vielleicht magst du doch was geben, aber ich wäre jetzt auch überrascht, wirklich, also ja, gut. Gut, in der Lebensmittelbranche, also bei Bäckereien, wird es sicherlich anders aussehen. Die sind wahrscheinlich schon viel besser aufgestellt. Vermutlich gibt es da eine ganze Menge.
Genau, also da, das ist eben unterschiedlich je nach Größe der Molkerei. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass das je nach Größe des Unternehmens unterschiedlich ist, wer nachhaltigkeitsberichtspflichtig ist. Also nicht in jeder kleinen Molkerei gibt es schon einen Nachhaltigkeitsmanager und wird schon ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Das ist aktuell nur in den großen Unternehmen der Fall. Die wiederum sind allerdings schon teilweise recht gut aufgestellt. Also da sind nicht nur Einzelkämpfer Nachhaltigkeitsmanager unterwegs, sondern zum Teil ganze Nachhaltigkeitsteams. Ich habe zum Beispiel neulich den Nachhaltigkeitsbericht von einem großen dänisch-deutschen Molkereigenossenschaft, also ALA, in der Hand gehabt. Das ist ein ganz eindrucksvolles Werk, also durchaus interessant, sich diesen Nachhaltigkeitsbericht mal anzugucken. Soll ich ein bisschen was draus erzählen? Also ja, es waren einige interessante Sachen dabei. Ich habe zum Beispiel da gelesen, dass 83% der Treibhausgasemissionen der Molkereigenossenschaft auf den Mitgliedsbetrieben, also das heißt auf den milchproduzierenden Betrieben, entsteht. 83% aller Treibhausgasemissionen, also das ist enorm. Und ja, das ist natürlich dann klar, dass ALA versucht, die Treibhausgasemissionen eben vor allem dort bei der Beschaffung der Rohmilch zu verringern. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, dass sie den CO2-Äquivalentausstoß pro Kilogramm Milch um 30% verringern wollen. Interessant fand ich auch, dass pro Kilogramm Milch auf einem durchschnittlichen milchproduzierenden Betrieb 1,1 Kilogramm CO2-Äquivalente anfallen. Also pro Kilogramm Milch fallen 1,1 Kilogramm CO2-Äquivalente an. Das ist erheblich.
Dass eine Kuh oder Rind allgemein ja dann sehr viel CO2 produziert, einfach dadurch, dass das ja, das ist Putin.
Also das ist ja, also nicht CO2, also das genau. Ich habe ja gesagt CO2-Äquivalente, also zur Treibhausgas Emissionen zählt ja tatsächlich das CO2, dann zählt aber eben auch das Lachgas, das N2O, das entsteht auch auf landwirtschaftlichen Betrieben, vor allem durch, ich sage jetzt mal, ineffiziente Düngung, also zu starke Düngung, wodurch dann eben zu hoher Stickstoffgehalt im Boden ist und der dann unter bestimmten Bedingungen als Lachgas wieder ausgast. Also das ist hauptsächlich ein Düngungsthema, dieser N2O-Ausstoß. Und dann das von dir angesprochene Thema, Rinder sind ja Wiederkäuer und haben in ihren Pansen Bakterien, die eben Methan ausstoßen bei dieser Umsetzung des Grases. Nur deswegen können ja Wiederkäuer tatsächlich Gras verdauen, weil sie eben diese methanausstoßenden Pansenmikroben haben. Und das alles wird zusammengezählt und ergibt dann eben diese CO2-Äquivalent-Bilanz.
Okay, gut, dann müssen wir also herausfinden, wie wir die Verdauung der Kuh optimieren können.
Ja, genau, da sind schon viele Forscher dran. Also da gibt es schon einige Ansätze, ein ganz interessantes Thema. Da kann man reduzieren, aber man kann es nicht bis auf null zurückführen.
Ja, Kuh möchte ja weiterhin gefüttert werden, sonst wird es wahrscheinlich keine Milch geben.
Genau.
Okay.
Das ist ja auch der große Vorteil der Kuh, dass sie eben Grünland Futter werden kann, also einfach Pflanzen, die nicht für den menschlichen, für die menschliche Ernährung geeignet ist.
Sagtest du mal, ist schon lange dran da irgendwie, ich glaube, das Futter zu optimieren, ich habe da mal was gehört. Das schließt so ein bisschen den Kreis, weil irgendwie, wenn man, also ich bin ja gestartet mit diesem ganz idyllischen Bild der Landwirtschaft, so grüne Wiesen, glückliche Tiere und so Heimatfilm-Niveau, Liebe, die man da so, ja, oder vielleicht auch was, was wir mal Ala gesagt haben, ich glaube, die Werbung zeichnet auch ein sehr idyllisches Bild von der Landwirtschaft, was hoffentlich zutreffend ist, keine Ahnung. Aber es wird ja signalisiert, wir machen ja schon alles. Und auf der anderen Seite, wenn die ja schon alles machen, dann könnte es ja gar keine so große Belastung sein oder es dürfte ja kein Thema sein, einen Bericht zu schreiben, was sie tun. Davon sind sie ja befreit. Also es ist ja Widerspruch. Wir machen schon so viel und andersrum sind wir gar nicht in der Lage zu reporten, weil wir können das gar nicht. Bringt mich so ein bisschen zu dieser Geschichte hin, wenn man vielleicht mal mit Landwirten spricht. Gut, ich habe jetzt tatsächlich mit Time lange Zeit gesprochen, aber wenn ich mit dem sprechen würde, ich habe ein paar vor Augen, ein paar Menschen, die ich von früher kenne, die würden sagen, das machen wir alle schon längst hier weg. So, ich glaube, das ist ein Tenor, der in der Landwirtschaft, glaube ich, an vielen Stellen da ist. Oder da stelle ich mir etwas.
Ja.
Was meinst du?
Doch, das hört man schon, dieses Argument, Landwirtschaft ist ja per se nachhaltig. Also das ist mir auch schon untergekommen, wenn man Nachhaltigkeit nur so definiert, dass es einfach bedeutet, dass Unternehmen über Generationen hinweg fortbestehen, wie auch immer. Dann ist es natürlich richtig. Also das Unternehmen ist noch nicht bankrott gegangen, es existiert noch, aber wenn man die anderen Aspekte der Nachhaltigkeit mit einbezieht, dann ist das Bild doch teilweise ein anderes. Und also momentan sind die Hoffnungen in der Agrarbranche groß, dass sie in irgendeiner Form diese Nachhaltigkeitsleistungen, also die Leistungen, die sie, ich habe es vorhin angesprochen, die sie quasi für die Gesellschaft erbringen, die sie für die Umwelt erbringen, dass sie das in irgendeiner Form zusätzlich vergütet bekommen. Ich habe auch schon angesprochen, dass die Gewinnmargen aus ihrer Produktion ganz, ganz knapp sind, ganz gering und dass sie keine Chance haben, sozusagen diese zusätzlichen Leistungen, Umweltnachhaltigkeitsleistungen einfach auf ihren Produktpreis aufzuschlagen. Das funktioniert in der Agrarbranche nicht. Und deswegen ist die Idee, dass Nachhaltigkeitsleistungen vergütet werden, indem man zum Beispiel eben diese hohen öffentlichen Subventionen, die ja aus dem EU-Haushalt in die Landwirtschaft fließen, dass man die zukünftig noch mehr an die gesellschaftlich gewünschten Leistungen bindet. Also dass man dann eben honoriert, was da zusätzlich geleistet wird über die reine Lebensmittelproduktion hinaus. Und das ist momentan wird ja überwiegend einfach die bewirtschaftete Fläche subventioniert. Also je mehr Fläche vorhanden ist und bewirtschaftet wird, umso höher sind die Subventionen. Unabhängig davon, wie die Fläche bewirtschaftet wird oder weitgehend unabhängig davon. Und das müsste sich eben aus Sicht der landwirtschaftlichen Forschung und Politikberatung ändern. Da gibt's einige Vorschläge. Und ja, das ist die Idee dabei, aber ich denke weiterhin, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Erbringung von Nachhaltigkeitsleistungen vergütet wird. Also wenn man die anderen Branchen anschaut, das ist absehbar, dass in allen Branchen die Nachhaltigkeit zunehmend eine Bedingung wird, dafür für ein Unternehmen wird, überhaupt mitspielen zu dürfen. Also so, dass es keine License to operate mehr gibt, wenn Nachhaltigkeit einfach missachtet wird oder dass Nachhaltigkeit keine Rolle in der Unternehmensstrategie spielt. Das gehe ich mal davon aus, dass das über kurz oder lang in der Landwirtschaft auch so sein wird und dass sich da auch die landwirtschaftlichen Unternehmen keiner Illusion hingeben dürfen, dass das in ihrer Branche nicht der Fall sein wird.
Es werden ja auch mit die Ersten sein, die Veränderung des Klimawandels spüren. Die merken sie ja jetzt schon. Es hat sich ja jetzt schon einiges auf dem Feld geändert. Auf jeden Fall.
Genau, oder damit sind wir wieder beim Anfang des Themas.
Ja, man dreht sich im Kreis. Ne? Und genau. Es sollte auch jetzt kein Bashing für Landwirte werden, auf keinen Fall. Das ist,
nein, ja, ich hoffe, es ist klar geworden, mein Herz schlägt sehr für die Landwirtschaft. Meine Wurzeln stammen nämlich auch, liegen auch in der Landwirtschaft, meine familiären Wurzeln. Und gerade weil es mir ein Herzensanliegen ist, deswegen möchte ich gern in dem Bereich arbeiten und eben da ein Stückchen mithelfen.
Okay, super. Bevor wir uns dann nochmal im Kreis drehen, das ganze Thema wieder aufmachen, ich glaube, lösen können wir es nicht. Ich glaube, das ist aber noch zu komplex, wie das alles miteinander verwoben ist. Nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch die ganze Nahrungsmittelindustrie, wo die großen Verdiener sind und wer nicht. Wer gerne mehr von dir erfahren möchte, wer von deinem Wissen oder sich gerne, eine nachhaltige Allianz in der Landwirtschaft gründen möchte, wie können wir dich denn erreichen? Wenn jemand Lust hat, noch ein bisschen tiefer mit dir in den Austausch zu gehen.
Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Bin ich gern bereit dafür. Am einfachsten ist vielleicht ein Kontakt über LinkedIn. Also wer selber ein LinkedIn-Profil hat, unter Rita Zapf findet man mich. Und E-Mail-Adresse wäre r.zapf@csr-agrar.de. Also
okay.
Genau, kannst du vielleicht irgendwo noch hinschreiben bei deinem Podcast.
Da schreibe ich irgendwo hin, und zwar auf jeden Fall finde, dass man dich auf die dann auch findet. Also irgendwo das kommt in die Shownotes, könnt ihr dann unter dem Podcast nachlesen. Perfekt. Jetzt mal weiß, gehen wir mit dir, wie es weitergehen könnte, wenn man noch tiefer einsteigen möchte. Ich merke, dass du da unglaublich tief drin bist und richtig viel Wissen hast, aber irgendwann braucht es hier auch ein Ende. Ganz zum Schluss, das letzte, dein Tipp für alle angehenden CSA- oder Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Was sollen sie beachten? Was braucht es, um in dem Job erfolgreich zu sein?
Vielleicht zwei Punkte. Zum einen, Nachhaltigkeit war bis vor kurzem noch ein nice to have. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Aber es entscheidet heute oder zumindest in näherer Zukunft ganz sicher über einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, egal in welcher Branche. Und ja, das glaube ich, darf dazu führen, dass wir relativ selbstbewusst auftreten in unserer Funktion. Und das Zweite, Nachhaltigkeit ist ein riesiges und sehr, sehr komplexes Feld. Und ich merke es, die ich am Anfang stehe. Und deswegen braucht es gerade am Anfang Mut zur Lücke. Und es braucht den Mut, in einem Teilbereich klein anzufangen. Also sowohl für die betroffenen Unternehmen als auch für die entsprechenden Berater. Die zwei Dinge vielleicht.
Ja. Ja, es klingt gut. Selbstbewusst auftreten, Mut zur Lücke. Ich glaube, so habe ich auch mein Abitur bestanden. Okay.
Genau.
Kommt vom Thema. Britta, schönen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Ich bedanke mich herzlich, Jens. Hat mir Spaß gemacht.
Okay, das war jetzt so die erste Folge zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Und irgendwie hat man es gemerkt, das Thema ist echt komplex oder schwierig und man muss es vorsichtig anpacken. Landwirte sind ja gerne auch ein bisschen gebeutelt durch die aktuellen Auflagen, die es schon gibt. Die sind, glaube ich, noch weniger offen für eine CSRD-Berichtspflicht. Okay, die trifft sie ja jetzt auch nicht oder doch wieder von hinten durchs Auge oder wie auch immer. Aber ist schon ein schwieriges Thema, da irgendwie durchzukommen. Und ganz zum Schluss haben wir uns ja nochmal ganz kräftig auf die Milchwirtschaft gestürzt. Und ich glaube, spätestens da ist deutlich geworden, okay, der Jens kommt vielleicht vom Land, aber die hatten wahrscheinlich keinen Milchbetrieb. Und wer das gedacht hat, ja, da lagst du richtig. Milchwirtschaft ist nicht so das, wo ihr mich als Experten einladen solltet. Wo wir aber Experten sind, ne? Das ist natürlich dann mal darum, wenn es darum geht, Dinge zu transformieren, so die grüne Transformation, Dinge ans Laufen zu kriegen, schwierige Themen in Unternehmen zu etablieren und vielleicht ein bisschen Freude und ein wenig Spaß dran. wie natürlich auch, das kennt ihr ja inzwischen schon, unser liebes Trainingsprogramm Fachexpertin Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ne? Nach wie vor geht's im September los. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Und wenn ihr euch auf den Weg macht für euren ersten CSD-Report und da ein bisschen Unterstützung braucht oder mal wissen wollt, wie das ganz genau geht, wo man reingucken muss, in welche Fachlichkeit, aber auch vor allem, wie ihr das angeht, wie ihr einen Transformationsprozess anschubst und wie ihr diesen Report schreibt, und zwar gemeinsam mit dem ganzen Unternehmen, dann ist dieses Training genau das Richtige. Ja, den Link zu dem Training und zu mir, das findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich auch die Kontaktdaten zu der Rita, wenn ihr nochmal tiefer in die Landwirtschaft einsteigen wollt. So, und vielen Dank, ne, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir sind jetzt wieder fast am Ende. Oder ja, wir sind am Ende. Ich sage jetzt nur noch Tschüss und ich würde mich einfach freuen, wenn dir dieser Podcast, unser Projekt gefällt. Dann lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Like das Ganze, kommentiere das Ganze, je nachdem, wo du es gerade hörst. Ich meine, du wirst wissen, wie das geht. Das hilft uns ungemein, dass wir unseren Podcast besser unter die Leute kriegen, unsere nachhaltige grüne Mission besser an den Mann bekommen. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.